Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Müssen wir eigentlich irgendwann so GEMA bezahlen?
Weil wir immer Mario singen.
Weil ich irgendwas hier singe.
Das ist nicht Mario. Ja.
Nein.
Okay. Do you ready for the quiz time?
I do ready for the quiz time.
Mein Englisch ist so gut. Okay. A wie Angelina. Und Augsburg.
Und Augsburg, okay.
Okay. Bertolt Brecht wurde 1898 in Augsburg geboren. Seine Heimatstadt ehrt den Dramatiker, Lyriker und Librettisten seit 1995 mit dem Bertolt Brecht Literaturpreis.
Oh.
Erstens.
Zweitens.
Drittens. Okay. Erstens. Der erste Preisträger 1995 ist ein Theaterautor, Regisseur, Schauspieler und Schriftsteller. Als Baby Schimmerlos entzückte er Millionen TV-Zuschauer.
Ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Ich weiß nicht, wer Baby Schimmerlos ist.
Ich weiß auch nicht, wer Baby Schimmerlos ist. Es ist Franz Xaver Krötz.
Sorry, sagt mir nichts.
Mir auch nicht. Hm. Zweitens. Der zweite Preisträger arbeitete bei der legendären Satirezeitschrift Pardon. Er war Herausgeber bei der Titanic und bei 4 Filmen von Otto Walkes schrieb er an den Drehbüchern mit. Er gilt als einer der wichtigsten Dichter Deutschlands.
Kann ich das wissen? So wie du guckst nicht. Nee, tut mir leid. Ich bin echt richtig schlecht in diesem Quiz heute. Was sind das auch für Fragen? Ich hätte mich vielleicht.
Das erinnert mich wieder an dieses Berlin, diesen Film da.
Ja.
War das letztes Mal?
Nee, sorry, keine Ahnung.
Robert Gernhardt. Mhm. Okay, drittens. Die Preisträgerin
mein
von
Gott,
2018 ist bekannt geworden durch Regiearbeiten an großen deutschen Schauspielhäusern. Ihren literarischen Durchbruch feierte sie 2014 mit Das achte Leben für Brilka.
Nee, sorry.
Doch, das kennst du.
Sie oder Das achte Leben?
Ja,
Das achte
kennst,
Leben von Brilka,
kennst,
sag mir was.
Ja. Nino Haratischvili heißt die.
Ah.
Weißt du, diese sind das diese Weißen, ne?
Ich glaube schon.
Ja, krass. Ach, krass. Ja, cool. 1940 schrieb Brecht im Exil eine Erzählung, in der seine Heimatstadt im Titel vorkommt. Sie erschien später in den Kalendergeschichten. Diese Erzählung war Vorlage für ein Theaterstück, das 1944-45 ebenfalls im Exil geschrieben wurde.
Augsburger.
Wie hieß die? Der Augsburger Kreidekreis.
Nee, sorry.
Und wie lautet das Theaterstück?
Ach, das waren 2 Fragen.
Ja, das habe ich auch irgendwie erst nicht verstanden.
Ah, okay.
Also es gibt die Erzählung und diese war dann
Vorlage
für das Theaterstück. Und das sind der kaukasische Kreidekreis.
Ah, okay. Mist.
Nee. Das ist aber gut vorbereitet
gut.
Hier.
Ich habe mich nicht über den Bertolt-Brecht-Preis zum Bertolt-Brecht-Preis vorbereitet, das wollte ich sagen. Ich habe mich zu Bertolt Brecht meine Güte, ich glaube, das wird heute hier nichts vorbereitet und zu Das Leben des Galilei und zum epischen Theater. Sorry, da kamen die Sachen in meiner Recherche nicht mehr unter.
Ich verzeihe dir.
Gut, fangen wir an. Also, Bertolt Brecht.
Los geht's!
Los! Ja, wie du schon gesagt hast von dieser Karte, da 1898 geboren und 1956 gestorben, war ein wichtiger Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts und war Mitbegründer des epischen Theaters, da kommen wir später noch zu. Er studierte Medizin, half dann während des Ersten Weltkriegs in einem Kriegskrankenhaus, hat davon also diese ganzen Verletzungen so, ich weiß nicht, ob direkt Trauma, aber es hat ihn schon sehr geprägt.
Mhm.
Und dann darüber hat er dann ganz viele Gedichte geschrieben und ist dann so. Er hat auch vorher schon während seines Studiums lieber Literaturkurse besucht, ist dann so in diese Schiene Literatur reingeslidet.
Wie in deine DMs.
Wie in meine DMs. Genau, Mitbegründer des epischen Theaters, habe ich nochmal 2-mal aufgeschrieben, weil es ganz wichtig ist. Und er hat sich ganz intensiv mit dem Kommunismus beschäftigt und das auch in seinen Werken wiedergespiegelt. Und er lebte nach seinem Exil in Dänemark dann in Ost-Berlin. Passend, ne? Genau, das ist so ein bisschen zu Brecht.
Bertie.
Bertie, die wichtigsten Fakten. Ich habe jetzt nicht so viel aufgeschrieben, weil den Rest kann man sich ja auch sparen.
Was soll das denn heißen?
Nein, das wäre sonst, glaube ich, ich weiß nicht, ob das nicht zu lang wird. Alles in allem. So, dann habe ich vorbereitet das Stück Das Leben des Galilei. Es fällt unter übrigens die Exilliteratur, weil es 1943 während seines Exils in Dänemark.
Ah, okay.
Ne?
Ja. Geschrieben wurde.
Danke. Oder uraufgeführt, 43. Nee,
weiß nicht. Warum hast du eigentlich diesen Stift zwischen deinen Beinen
Ja, falls ich den gleich brauche. Falls ich irgendwo was falsch geschrieben habe. Ich sehe
da gerade unter der Tischkante so einen kleinen Löwen hervorlugen.
Tschüss. Ein Stift. Genau. Also ich möchte kurz, ich muss erstmal hier mein Getränk wegstellen. Das habe ich die ganze Zeit in der Hand und meinen Stift weglegen. Hast du Angst, dass es runterfällt?
Ja. Aber ich da komme ich ja nicht dran. An deinen,
an mein MacBook kommt.
Auf deinen Laptop.
Ach so, auf mein Notebook, auf mein Endgerät, auf mein namenloses. genau. Ich möchte kurz, bevor ich die, also Das Leben des Galilei-Spiel fängt an, 1609 in Padua, und erzählt die Geschichte des Naturwissenschaftlers Galilei. Galileo Galilei. Und er kommt durch seine Forschung in den Konflikt mit der katholischen Kirche. Und da geht es so ein bisschen rum. Und ich möchte kurz ein Bild aufmalen. Wir haben Galilei. Wir haben Galilei und dann haben wir auf der einen Seite Andrea, seinen Schüler. Dann haben wir Virginia, seine Tochter. Dann haben wir noch Ludovico, auch Schüler von Galilei. Ludovico, ja, ne? Ja, der ist verheiratet mit Virginia irgendwann.
Das ist so schön.
Wie ich das hier aufmale mit meinen Händen. Ja. So, und auf der anderen Seite von Galilei haben wir quasi die katholische Kirche, mit denen er im Konflikt ist. Einmal den Kardinal Barbarei. Ich habe den Namen so schlecht aufgeschrieben. Ja, einen Mönch und einen Inquisitor. Ein Inquisitor, der für die Inquisition arbeitet. Und die Inquisition ist quasi das Gericht der Kirche. Was ist? Achso, du guckst gerade, wie der Kardinal heißt. Barbarie, oder?
Hier steht der sehr alte Kardinal.
Der sehr alte Kardinal.
Ah, hier. Barberini, ja.
Barberini.
Später Papst Urban der 1, 2, 3, 8.
Hast du die Striche neben dem V gezählt? Okay. Genau. So. Zu Beginn des Stückes ist Galilei 33 Jahre alt. Achso, und das Stück ist in 15 Bilder, also 15 Lebenssituationen von Galilei quasi geteilt. Aber ich fasse das jetzt nicht in diesen ganzen, also Bild 1 nicht, ich gehe jetzt nicht die 15 Bilder durch, das ist ein bisschen zu viel. Also, wir fangen an in Padua. Ich muss mal meine Notizen etwas höher nehmen. Hier erklärt Galilei André gerade das heliozentrische Weltbild. Sagt dir das was?
Ja.
Okay, ich sag's nochmal für unsere Hörer.
Ja.
Ja. Also, man ging im Mittelalter von einem geozentrischen Weltbild aus, also die Erde als Mittelpunkt und Sonne und andere Sterne etc. pp. Kreisen um die Erde. Wir sind das Mittelpunkt vor allem.
Wir sind das Mittelpunkt.
Das Mittelpunkt des Universums. Aber Galileo erklärt Andrea, dass es noch das heliozentrische Weltbild gibt. Da ist nämlich die Sonne der Mittelpunkt. Warum sage ich jetzt die ganze Zeit falsch? Also da ist die Sonne der Mittelpunkt und alles dreht sich um die Sonne. Was übrigens, also dieser Wandel vom geozentrischen zum heliozentrischen ist auch ein wichtiger Punkt in diesem geschichtlichen Umbruch von Mittelalter zu neuere Geschichte. Wie heißt das denn nochmal? Gut, dass ich das studiert habe und mir das gerade nicht einfällt, was ich sagen möchte. Egal.
Die Zeit nach dem Mittelalter.
Die Zeit nach dem Mittelalter, genau. Also, dann kommt Ludovico rein und sagt zu Galilei, ich möchte dein Schüler werden. Ich zahle dir Geld. Und Galilei, der immer knapp bei Geld war, knapp bei Kasse. Meine Güte. Ah, ich sollte irgendwie, weiß nicht, ich muss noch mehr trinken. Der immer knapp bei Kasse war, sagt, klar, ich unterrichte dich. Mhm. Dann erzählt Ludovico von einem Fernrohr, das die Wissenschaftler in den Niederlanden nutzen. Mhm. Galileo baut dieses nach und gibt es als seine Errungenschaft aus, kriegt dafür natürlich dann auch wieder Geld und beweist dann mit diesem Fernrohr das heliozentrische Weltbild, weil er dann halt die ganze Zeit sich das alles da beobachtet und so. Das ist so quasi der erste Teil.
Mhm.
Und dann will der halt diese Erkenntnis weitertragen. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Da sind wir jetzt in Florenz.
Mhm.
Da reist er mit seiner Tochter und mit Andrea hin, trifft dort Gelehrte und stellt das Fernrohr vor. Aber diese Gelehrten, das finde ich irgendwie ganz gut, die weigern sich, durch dieses Fernrohr zu gucken. Mhm. So, der sagt denen ja, guckt, dann seht ihr, dass das heliozentrische Weltbild, ne, ja. Dann seht ihr das. Aber die weigern sich, die sagen so, nee, die wollen der Wahrheit nicht ins
Gesicht schauen.
Ins Gesicht schauen. Gut, dass ich heute einfach gar keine Sprichwörter kann. Genau. Dann bricht die Pest aus in Florenz und Virginia reist wieder ab. Aber Andrea und Galilei bleiben da und forschen weiter und wollen halt die Kirche von diesem neuen Weltbild überzeugen. Und dafür reist Galilei dann noch in den Vatikan irgendwann in diesem Szenario, wird aber da auch nur ausgelacht, so von wegen.
Mhm.
Ne? Und wenn die da sind, also wenn die da, die sind jetzt dann in Rom, weil Vatikan ist Rom, ne? Habe ich kurz vergessen zu erwähnen. Und Virginia und Ludovico sind auch da, die sind jetzt inzwischen schon verlobt.
Mhm.
Und die reisen mit Galilei zum Kardinal und erzählen von diesem heliozentrischen Weltbild. Dann kommt es zu einem Streit zwischen Galilei und dem Vatikan. Und Galilei wird als Ketzer beschimpft und soll bestraft werden und darf das Weltbild nicht weiter veröffentlichen, quasi. So, weil halt die Kirche sagt halt, wir sind der Mittelpunkt von allem.
Ja.
Und das passt nicht, passt uns nicht. Das ist halt dieser Kampf zwischen, meine Güte, ich muss hier vielleicht ein bisschen was rausschneiden, so wie ich mich verhaspel. Wissenschaft und Glaube. Dann gibt es einen Zeitsprung. Mhm. 8 Jahre später. Galilei hat inzwischen aufgegeben, die anderen zu überzeugen, aber er forscht noch weiter. Und dann kommt aber die Nachricht, dass es bald einen neuen Papst geben wird.
Mhm. Papst Urban.
Papst Urban, der vorher Kardinal Barberini war. Und Galilei will ihn halt überzeugen und reist dann wieder dahin. Dann kommen wir halt zu diesem Ende quasi. Galilei will die Erkenntnisse doch wieder teilen. Der hat halt inzwischen trotzdem weiter geforscht, ist schon ein bisschen, ist quasi fast erblindet, weil er halt die ganze Zeit in die Sonne gestarrt hat mit diesem Fernrohr. Und dann wird er von Inquisitor, aber ich meine den Inquisitor, der bringt ihn dann nach Rom und Galilei soll dann in den Kerker und gefoltert werden dafür, dass er halt dieses Weltbild jetzt wieder teilen möchte und die hatten ihn schon die ganze Zeit immer so ein bisschen im Blick und so.
Mhm.
Dann widerruft er seine Aussage.
Galilei jetzt.
Galilei widerruft seine Aussage, zieht wieder hier, ne? Lässt die Kirche wieder gewinnen. Aber, und alle wenden sich dann jetzt von Galilei ab, seine ganzen Schüler und so und sagen so, ja, steh doch mal zu dem, was du willst. Ne? Außer Andrea, er hält weiterhin zu ihm. Und daraufhin verschriftlicht Galilei nochmal seine Erkenntnisse. Der hatte das schon mal verschriftlicht, aber damals hat die Kirche dem das Buch quasi weggenommen.
Okay.
Deswegen macht er das jetzt nochmal. Und Andrea soll das jetzt ins Ausland schmuggeln und tut es dann auch und forscht dann halt quasi daran weiter.
Aha.
Offenes Ende.
Ey, krass, wie wenig ich mich erinnert habe, ne? Also ehrlich, ich habe das in der Schule gelesen.
Ja, ich ja auch.
Im 10.
Kannst du mir mein Getränk geben? Ja. Bitte? Meine Mund ist trocken.
Im 10. habe ich das, glaube ich, gelesen, aber ich hätte mich jetzt immer gefragt, ich habe die Hälfte vergessen.
Ja, ich musste auch. Ich habe es dann nochmal überflogen und mir dann nochmal so, es gibt ja so coole YouTube-Videos, die so 9 Minuten mit Lego-Figuren gehen.
Mit dem Lego?
Playmobil. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen wirr.
Mhm.
Weiß ich nicht, dafür hätte ich es wahrscheinlich nochmal genauer lesen müssen, um da nochmal hinterherzukommen. Und dann habe ich mich nochmal so ein bisschen eingelesen und dachte auch so, ah ja, Okay, also da gibt es natürlich noch mehr Details, die jetzt aber eigentlich mehr oder weniger unwichtig.
Aber ich fand das, glaube ich, damals in der Schule eigentlich echt, also ich mochte das, glaube ich.
Ich mochte das auch, weil ich mochte halt auch, es gehört ja auch zum epischen Theater dann. Am Ende des Tages, wollte ich gerade sagen, also
Exil-Literatur. Am Ende des Tages.
Epische Theater. Ich mochte halt auch so dieses, dass es also Ortssprünge gab und Zeitsprünge und
ja.
Man so ein bisschen mehr erfahren hat und das Ende halt quasi mehr oder weniger offen gehalten wurde. Mhm. Und halt, dass es halt nach, dass es Galilei ja wirklich gab
ja.
Und alles.
Ja, ich glaube, das fand ich damals auch interessant.
Dass es halt irgendwas ist, was halt auch irgendwie so dann auch wieder einen geschichtlichen Aspekt hat.
Ja.
Ja, und apropos episches Theater, habe ich ja hier richtig...
Richtiger Ding, ein Slide.
Slide.
Möchtest du erstes sagen oder soll ich und du willst ergänzen oder wie sollen wir es machen?
Du kannst gerne, jetzt habe ich so viel geredet und mich so die ganze Zeit verhaspelt, dann kannst du mal versuchen hier.
Ich habe dich jetzt gerade mit dem... Lesebändchen attackiert. So, das epische Theater von Bertolt Brecht.
Und Erwin Piscator.
Ja. Das hätte ich jetzt.
Ah, okay. Sehr gut.
Die Idee davon ist 1926 entstanden. Und es ist sozusagen die Verbindung von zwei literarischen Gattungen, vom Drama und von der Epik. Und das entstand dadurch, dass die beiden Brees
Boys
mit ganz vielen Formen des Theaters halt experimentiert haben. Und das Ziel davon ist eigentlich, dass große gesellschaftliche Konflikte wie Krieg, die Revolution, Ökonomie, soziale Ungerechtigkeit, dass das halt dargestellt wird.
Korrekt. Habe ich hier auch stehen.
Schön. Und das Theater soll halt diese ganzen Sachen durchsichtig für das, also nicht durchsichtig, aber dass das Publikum das versteht, gut darstellen und als eigentlich das Publikum dazu bringen, dass es Veränderungen hervorrufen möchte.
Und nachdenkt.
Genau.
Kritisch.
Kritisch hinterfragen. Und es werden eigentlich keine Einzelschicksale mehr dargestellt, sondern eigentlich dann wirklich dieses große Ganze. Ja. Und es ist so ein bisschen weg von der ganzen klassischen Bühne. Und es gab oft so Simultanbühnen, hieß das, dass das Geschehen gleichzeitig, also mehrere Geschehen gleichzeitig nebeneinander dargestellt wurden. Und es gab auch sowas wie so Kommentatoren, die dann da vor der Bühne standen und das dann während des Stücks kommentiert haben und sowas. Ja. Generell haben die viel mit unterschiedlichen Einlagen auch gearbeitet, also auch Bilder, Musik und sowas mit dabei. Und die haben, wie gerade auch schon bei Galilei, wollte ich sagen, gab es oft ein offenes Ende, weil die halt einfach diesen traditionellen Aufbau eines Dramas oft durchbrochen haben. Ein anderes Beispiel ist auch Der gute Mensch von Sichuan, da ist es wohl auch so.
Ja, habe ich auch.
Und dieses Konzept war nicht starr, sondern wurde die ganze Zeit weiterentwickelt und angepasst.
Ja, und das hatte halt generell eine sehr offene Form.
Genau.
Also die Szenen standen ja auch für sich allein. Es ist nicht wie beim aristotelischen Theater, dass das halt so in Akten ist und an dem und dem Akt ist dann der Höhepunkt. Dann kommt irgendwie eine Wendung und am Ende bist du Happy End oder halt nicht Happy End. Ja. Sondern da war jede Szene für sich irgendwie ein Teil und am Ende halt offen.
Ja. Und was ich noch gelesen habe auf jeden Fall, dass der Zuschauer sich auch bewusst darüber sein muss, dass er im Theater ist. Ja. Weil vorher war es immer so, dass sich der Zuschauer dem Theater hingeben sollte, der Handlung hingeben, also wirklich in diese Handlung rein.
Und auch mit den Figuren identifizieren.
Genau, und jetzt soll es halt wirklich so sein, dass der Zuschauer sich die ganze Zeit auch bewusst ist, ich schaue hier gerade Theater. Also es ist diese Illusion des Theaters, dass er sich die einfach bewusst macht.
Der Verfremdungseffekt auch genannt. Das ist ein ganz wichtiger, das ist ein Element aus der Epik. Und das zum Beispiel durch diese Lieder oder durch diese Ansprachen machst du das dann.
Ja.
Soll halt auch nicht so Mitgefühl und so ein Scheiß, brauchen wir nicht.
Brauchen wir kritisches Denken
und Distanz.
Ich habe noch aufgeschrieben, dass er auch das als Parabel auf die gesellschaftlichen Verhältnisse sehen soll. Und was habe ich noch? Dass der Mensch der Gegenstand der Untersuchung ist.
Oh.
Als Prozess. Es ist ein Prozess. Das weckt Aktivität. Die Entscheidungen werden gefördert. Ja. Das ist das, was ich zum epischen Theater zu sagen habe.
Ja, mehr kann ich da auch nicht.
Habe ich das gut gemacht?
Hast du sehr gut gemacht. Hast du gut vorbereitet.
Vielen Dank.
Ich habe auch nur angeschrieben, entstand in den 1920er Jahren. So genau wie du habe ich es gar nicht aufgeschrieben.
Tja, siehst du mal an. Hättest du mich jetzt nicht, dann hättest du...
Hätte ich das nicht gewusst. Dass das 1926, jetzt weiß ich's. Hast du gesagt, dass der Zuschauer als Beobachter dient und nicht als...
Habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber ich hatte es hier stehen auf jeden Fall.
Ich habe das gerade nur überlegt, was von meinen Punkten. Nee, aber ich fand auch einmal das Stück jetzt ganz gut und ich glaube auch diese Form des Theaters finde ich, glaube ich, auch ganz...
Ja, es war ja auch irgendwie ziemlich revolutionär, ne? Ja. Also diese... Und ich weiß noch immer, dass das auch so ein bisschen als... Also das epische Theater von Brecht ist ja schon irgendwie so, was immer irgendwie aufkommt, wenn man über Theater spricht. Also das ist irgendwie so ein, schon so ein Banger gewesen damals, glaube ich. Ja.
Das ist schon, ja, also ich weiß nicht, ob ich das als Stück gesehen habe damals.
The Brecht, die Brecht. Die Galilee.
Galilee von Brecht, die Brecht. Aber ich glaube, ich hätte ja.
Ich habe es nicht gesehen.
Also ich glaube, es wäre schon ganz cool. Ich bin jetzt auch, aber ich weiß noch nicht genau, was für ein Stück das ist.
Okay.
Nein, meine beste Freundin hat gefragt, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es ist Kabarett und nicht episches Theater oder aristotelisches. Okay. Mal gucken. Ich war jetzt ewig nicht mehr, bin mal gespannt.
Ja.
Kann ich dann vielleicht.
Auch berichten.
Auch berichten in der nächsten, in der irgendeiner Folge danach.
Stimmt, ist nicht die nächste.
Nee.
In der nächsten berichten wir über ein anderes kulturelles Ereignis.
Kann man eigentlich nur erzählen, oder?
Willst du schon teasen?
Wir können ja schon teasen, dass wir wieder eingeladen wurden als Ehrengäste.
Ja, stimmt. Zu den Ruhrfestspielen.
Zu der feierlichen Eröffnung der Ruhrfestspiele.
Ja.
Also falls jemand Autogramme haben möchte, kann er uns da erwischen.
Slidet in unsere DMs und packt eine Autogrammkarte, kein Problem. Ja.
Deine Mama ist bestimmt erfreut, wenn sie irgendwann...
So eine Autogrammkarte.
Ja.
Ja, mache ich immer.
Hat sie jetzt mit so einem Fertig-Edding
dann so. Können wir machen.
Nee, aber sonst. Ich finde halt auch gut, also jetzt nochmal zurück, den Bogen zu Brecht, die Brecht. Ich finde auch gut, dass es in der Schule gelesen wird. Viele Schüler...
Aber es, ja doch, das wird viel gelesen gerade. Ja, doch. Kaufen ja
das
viel.
Das wird viel gelesen wieder. Weil... Irgendwie weiß ich nicht, es ist halt wieder so nicht dieses, weiß ich nicht, so ein klassisches wie, wir gehen ja auf Tauris oder halt was ganz anderes wie Tauben im Gras, sondern es hat halt irgendwie so.
Ja, also wie gesagt, ich mochte das auch damals, aber ich glaube, das ist eh
Wir sind aber kein Maßstab.
Nee, überhaupt
wir
nicht.
Wir mögen vieles, was andere nicht mögen.
Ja, das ist.
Ich mochte auch, wir gehen ja auf Tauris, ich mochte Tauben im Gras, mochte ich tatsächlich nicht so gerne.
Nee, ich glaube ich auch nicht.
Weil das war mir zu... Weiß ich nicht, dieses Schlagzeilen, bam, 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 mäßige.
Bam, bam, bam. Ja, Iphigenia auf Tauris mochte ich damals auch. Ja. Kabbal und Liebe mochte ich auch.
Das habe ich nicht gelesen. Was habe ich denn noch gelesen? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich war ja auch nicht im LK, da hat man noch weniger gelesen, glaube ich. Boah, ich könnte jetzt nicht sagen, was ich alles noch gelesen habe. Bis ich mal im Regal gucken. Ja, Brecht die Brecht, das weiß ich. Dann Tauben im Gras. Da hört es jetzt bei mir Iphigenia auf Tauris.
Ja, das kommt auch vielleicht hin schon mit den Werken.
Ja, so wenig.
Weil
ne?
ich war ja im LK und ich habe noch Der Prozess gelesen von Kafka. Tauben im Gras, Kabbal und Liebe, Iphigenia auf Tauris und Galilei zum Beispiel habe ich ja im 10. gelesen. Da war ich ja noch gar nicht im...
Ach ja. Ich habe damals auch Löcher gelesen zum Beispiel. Fand ich ja, haben wir ja schon mal drüber geredet.
Mhm, das habe ich ja gar nicht.
Fand
das
ich ja ganz...
Kannte ich so lange nicht.
Ja. Und irgendwann so, weiß ich nicht, Kate Beckham und so im Englischunterricht und
sowas
The
vorher.
Secret Garden, aber...
Ja. Ja, krass. Ja, gut.
Ja,
schon wieder eine Schullektüre. Wir hauen hier die ganzen Schullektüren raus.
Ja, die Schulkinder freuen sich. Oder auch nicht, weil... ich weiß nicht, wie... auf. Also, es reicht als Überblick.
Als Überblick reicht, als wenn du es gar nicht gelesen hast.
Wenn du gar nicht,
und du musst nur eine Zusammenfassung schreiben, dann reicht der Podcast. Ja. Hört euch den Podcast an, schreibt mit... Und dann ist die eins gesichert.
Ja, eins vielleicht nicht, ne?
Eins
zwei.
Nicht, okay, eine zwei vielleicht.
Eine zwei.
Je nachdem
wo und bei wem ihr schreibt. Ich habe hier so ein paar Lehrerfreunde. Ich schick denen das mal und sag mal hier, gib das mal deinen Schülern. Die sollen uns ein Like dalassen und die Glocke aktivieren. Und gerne 5 von 5 Sterne geben.
Und in unsere DMs sliden, falls sie ein Autogramm wollen.
Ja, wir müssen halt mehr auf Social Media machen, dann müssen wir irgendwann anfangen, in die Kamera zu reden.
Na, das hat ja super geklappt. Bei deinem einen Fahrt. Die Angelina wollte das ausprobieren, das war super.
Ja, das war einfach super. Ja, wir sind dann ja, also ich weiß nicht, bin da nicht für gemacht, glaube ich. Nee. Ja. Das war's irgendwie, haben wir nur eine halbe Stunde.
Ist eine kurze und knackige Folge für die Schüler.
Für die Schüler. Ich habe es extra kurz gehalten, aber das hier, ne?
Für unsere Bres da draußen.
Damit ihr euch das nicht antun müsst, ganz lang.
Dieses lange Werk von, jetzt wollte ich die schnell die Seitenzahl hier, von 130 Seiten.
Ja, das ist schon viel für manche Leute, ne?
Ja gut, das stimmt.
Wojciech zum Beispiel hat ja kaum. Und das lesen die ja teilweise schon nicht. Da finde ich halt auch, das ist ja, Wojciech sind, weiß ich, 12 Seiten oder so, wenn es hochkommt. Guck mal, jetzt haben wir Wojciech für die Schüler vorbereitet. Ja. Brechti, mein Gott.
Schreibt mal in unsere DMs, was ihr euch als nächstes wünscht.
Nennt euch mal nennt uns mal eure Schullektüren. Und dann geben wir euch Zusammenfassungen und weiß ich nicht. Du hast es heute mit den DMs, ne?
Ich find's gut. Ich find's gut. Ich bin ja so ein Literknabe.
Aber ein Literaturknabe.
Sie hat's verstanden. Okay, wir sollten aufhören, weil das eskaliert hier bei mir.
Hier. Wir sollten, ne? Okay, spät nicht. Wir haben diesmal tatsächlich noch recht früh. Und ich hatte heute frei, du nicht. Deswegen ist dein Hirn so ein bisschen DM-ig. Ich habe kein Zitat. I'm sorry. Ich schlage jetzt einfach irgendwas auf.
Ja.
Und du kannst dich schon mal verabschieden.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Nachmittag, morgen, wo immer ihr uns hört.
In der Wanne, unter der Dusche, im Bett.
Die Autogrammkarten sind in der Druckerei.
Beim Putzen.
Freut euch darauf. Wir können auch bald Merch machen.
Ja.
Also, wir haben ja so eine große Fangemeinde, da können wir auch mal Merch machen.
Ich fände es so cool, wenn wir Merch. Ich habe gerade Merch an. Warte, ich zeig dir, aber nicht unseren Merch. Ich habe gerade Merch an, ich liebe Merch.
Warte.
Mein Merch leuchtet im Dunkeln.
Oh!
Ja,
oh, da erzähle ich dir gleich was zu.
Oh, okay.
Oh.
Da fällt schon was aus meinem Buch. Okay.
Tschüss.
Das hat die Welt nicht oft gesehen, dass Lehrer selbst ans Lernen gehen. Clavius, der Gottesknecht, gab dem Galilei recht.